Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 92. Wollt ihr das ein Fasten nennen? Heute haben wir einen wuchtigen Text aus dem Propheten Jesaja. Im Kapitel 58, da heißt es: Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus? Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen: Siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Ja, das ist ein Text. Jetzt könnte man natürlich meinen, das ist alles von der damaligen Zeit. Sowas kennen wir ja heute nicht mehr, dass wir so in Sack und Asche gehen und den Kopf hängen lassen und dann sozusagen auf Buße machen und so. Naja, wir haben unsere modernen Methoden. Wir wissen ziemlich genau, was es heißt, wenn man heuchelt, wenn man den Eindruck erweckt, als ob man ganz besonders anständig und ganz besonders zugewandt und ganz besonders fromm und gottesfürchtig ist. Kennen wir heute auch alle. Also das ändert nichts daran, an was wir jetzt äußerlich machen, ob das nun so oder so ist. Es geht hier um eine Haltung. Eine Haltung, die so empörend ist, dass Gott tatsächlich eine unglaublich drastische Sprache führen muss. Sozusagen wie eine Posaune soll sein. Jesaja das verkündigen. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich frage Sie mal. Wenn Sie wissen, dass jemand niederträchtig, eigensüchtig, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Und er zeigt das glasklar. Man weiß, woran man ist. Eine Variante. Dann gibt es jemanden, der ist scheinbar freundlich, zugänglich, hilfsbereit. Man hat den Eindruck, dass der Betreffende sich um andere kümmert, aber er ist in Wirklichkeit genauso, vielleicht mindestens so niederträchtig wie die erste Variante. Welche Variante würden Sie bevorzugen, wenn Sie einem Menschen begegnen? Die offensichtlich eigensüchtige oder die versteckt eigensüchtige? Ist doch klar, eigentlich finde ich, dass das Offensichtliche angenehmer ist. Angenehmer deswegen, da weiß man, woran man ist. Da käme man nicht auf die Idee, auf irgendjemanden reinzufallen. Auf den kann man sich einstellen. Der andere aber, der heuchelt, der ist eigentlich bösartiger, denn er versucht, seine Opfer damit zu fangen, dass er eben einen anderen Eindruck zu erwecken versucht. Er versucht, den Eindruck von Anständigkeit oder hier in dem Sinne auch von Frömmigkeit zu erzeugen, weil auf diese Art und Weise die Menschen eben nicht so leicht etwas dagegen sagen können. Ich meine, dieses Prinzip ist ziemlich weit verbreitet. Keiner ist so offensichtlich niederträchtig, wenn er sein Ziel erreichen will. Politiker wissen, egal wo in der Welt, dass sie einen bestimmten Eindruck nach außen erzeugen müssen. Einen Eindruck von Anständigkeit oder von gutem Bemühen um des Volkes willen. Und im Idealfall schaffen es sogar die Mafia-Gangs, dann sozusagen für das Volk zu sein, damit sie tatsächlich die Menschen dazu bringen, sich ihnen anzupassen. Das heißt, die Bösartigkeit, die heuchelt, ist schlimmer als die Bösartigkeit. Es geht aber noch schlimmer. Nämlich, wenn die Betreffenden, die so sind, auch noch glauben, sie wären so anständig, weil sie ja die entsprechenden Bedingungen erfüllen und dass sie dann den Anspruch quasi an Gott anmelden, dass der sich jetzt eigentlich um sie zu kümmern hätte, dass er ihnen den Vorteil gewähren müsste, weil sie ja all die Bedingungen erfüllen, die zu einer sogenannten formalen Anständigkeit gehören. Ob das nun die formale Frömmigkeit ist oder was auch immer, Gott hat sich dem eigentlich zu fügen. Das ist insofern schlimmer, weil die Betreffenden tatsächlich sich anmaßen, mit ihren jeweiligen Anpassungen und ihren jeweiligen äußeren Dingen tatsächlich Gott zwingen zu können. Und das funktioniert natürlich nur bei sogenannten Gläubigen. Und da kann man sagen, der schlimmste, Gott würde sogar sagen, der scheußlichste Hochmut ist der Glaubenshochmut. Denn alles andere, ja, wenn ich mir was einbilde auf meine Stärke oder auf mein Geld oder auf was auch immer, da weiß ich, ich kann gleichzeitig noch ein ziemlich niederträchtiger Mensch sein. Ich weiß, ich bin eigentlich kein besonders anständiger Typ, aber ich habe wenigstens was, auf das kann ich mich was einbilden. Aber diejenigen, die sich im Religiösen einbilden, dass sie so gut sind, dass Gott eigentlich ihnen ja gefälligst gnädig sein müsste, gegen diesen Hochmut gibt es nichts, was diesen Hochmut in irgendeiner Weise zerstören könnte, weil das Höchste ist nun mal dasjenige, dass wir uns einbilden, dass wir edle Menschen sind, durch die Kriterien, die zum edlen Menschsein gehören. Das gab es damals, das gibt es heute. Alles, was man Sekten nennt, baut eigentlich auf diesem Prinzip auf. All diejenigen, die verehrt werden, als Menschen verehrt werden, weil sie doch Gott so nahe zu sein scheinen, baut auf diesem Prinzip auf. Und das wird auch in der Zukunft vermutlich so sein. Und hier sagt Gott ganz deutlich, schon im Alten Testament, was er davon hält. Aber er sagt auch ganz deutlich, wie man da rauskommen kann. Das ist das Gute dabei. Und nicht im Sinne von, macht dieses und jenes und zeigt, was ihr für gute Menschen seid, sondern, wie Jesus sagte, lasst die eine Hand nicht wissen, was die andere tut. Kümmert euch um die Kleinen und um die Schwachen ohne Aufsehen. Kümmert euch dort um diejenigen, die euch brauchen. Und hört endlich auf, den Menschen gegenüber quasi angemaßt durch euren Status ungerecht zu sein, die auf euch angewiesen sind. Kümmert euch um das reale Elend, äußerlich und vor allen Dingen innerlich. Erst dann, wenn ihr aus dieser Liebe heraus das Leid der Kleinen und Schwachen zu erfahren, zu spüren und mitzufühlen in der Lage seid, erst in dem Augenblick wird so etwas wie Heilung auftreten. Heilung von einem Hochmut, der unerbittlich ins Unheil führt. Egal, wie viele Menschen jemanden so toll finden, es ist eigentlich ein Ausdruck der Hölle. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Aber dort, wo die Liebe, und wenn es nur im kleinen Maße ist, tatsächlich real wird, wenn die Menschen aus ihrem Herzen heraus diejenigen, denen sie begegnen und von denen sie merken, dass sie sie brauchen, sich um sie kümmern, da entsteht etwas ganz anderes. Da entsteht so etwas wie eine innere Heiligkeit aus der Heilung heraus. Da beginnt etwas zu leuchten. Ja, geht uns das überhaupt was an, wenn wir jetzt nicht so großartig sein wollen oder großartig sind? Ja, es geht uns viel an, denn wir alle bilden uns etwas ein auf unser moralisches So-Sein. Und alles, was wir uns einbilden, ist radikal falsch. Erst dann, wenn wir zu lieben beginnen, erst dann wird das wahr, was hier beschrieben wird. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, aber nicht prachtvoll, sondern liebevoll, warmherzig. Die Warmherzigkeit ist ein ganz anderes Licht, das im Herzen von Menschen sich zu entwickeln beginnt. Ja, und dann, was wird dann passieren? Jetzt kommt eine ganz wunderbare Botschaft. Ich werde auf euch hören, sagt Gott. Wenn ihr nach mir ruft, ich werde da sein. Wenn ihr nach mir schreit, ich weiß schon Bescheid. Ich bin bei euch. Denn ich bin bei meinen Kindern und meine Kinder seid ihr nur, wenn ihr auf diese Art und Weise mit anderen umgeht. Und ich werde euch ganz nah sein. Und derjenige, der uns dann ganz nah sein wird, Christen kennen ihn, es ist derjenige, der durch sein Leben gezeigt hat, was es heißt, sich um die Kleinsten, Schwächsten, Ärmsten zu kümmern. Um diejenigen, die ausgestoßen sind. Und wenn der uns nah ist, und wenn wir mit dem verbunden sind, und wenn wir mit dem Arm in Arm durchs Leben gehen können, dann gibt es wirklich nichts mehr, was wir befürchten müssen.